Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Wir haben heute ein Thema, das wirklich unter die Haut geht oder besser gesagt auch bis in den Bauch. Wir reden über Schmerzen. Und zwar nicht über irgendwelche Wehchen, sondern solche, die uns das Leben manchmal ganz schön schwer machen können. Und wir sprechen auch darüber, wie moderne Forschung und Psychotherapie zusammenarbeiten, um genau da zu helfen. Ganz ehrlich, wann hattet ihr zum Letzt so einen richtig nervigen Schmerz, der euch nicht so losgelassen hat? Ich habe selber gerade irgendwie auch so Schulterprobleme. Ich oute mich mal hier als Ü30. Also es zwickt und zwackt und ich glaube, die Leute, die relaten können, ihr wisst, das kann sehr nerven. Aber für manche Leute ist Schmerz noch ein sehr viel größeres, ein lebensbestimmendes Thema. Und genau darum geht's heute. Wir schauen uns nämlich an, wie an der Ruhr-Universität Bochum in einer Hochschulambulanz Forschung und Therapie zusammenkommen, um chronischen SchmerzpatientInnen zu helfen. Und um darüber zu sprechen, haben wir heute zwei fantastische Gästinnen bei uns im Studio. Und zum einen ist das Professor Dr. Adriane Eisenhauer, die uns mitnimmt in die Welt der affektiven Neurowissenschaften, und Diplompsychologin Lisa Stöckner, die uns zeigt, wie aktuelle Forschung in der psychotherapeutischen Praxis ankommt. Beide repräsentieren die psychotherapeutische Hochschulambulanz der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie. Hui, ein schwerer Satz. Was genau das ist, wie dort Forschung und Praxis zusammenkommen und für wen das eigentlich gedacht ist. Darüber reden wir natürlich auch. Am Ende gibt es außerdem wie immer eine kleine literarische Zusammenfassung von mir. Also macht es euch bequem, lehnt euch zurück. Diese Folge wirkt besser und schneller als euer liebstes Schmerzmittel. Das garantiere ich euch. Hallo Lisa, hallo Adriane.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr heute da seid.
Ja, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ich habe es gerade schon angedeutet, dass ich jetzt auch in einem Alter bin, wo es mal zwickt und zwackt. Bei mir ist es meistens der Rücken. Ich hoffe, euch geht es heute gut und ihr seid schmerzfrei angereist. Oder habt ihr auch manchmal so Nervschmerzen, so die kleinen Wehwehchen, die ihr rumtragt?
Ich denke, das Zwicken und Zwacken kennt jeder Ü30, ich auch. Und das zeigt natürlich auch, dass Schmerzen, selbst wenn sie nur kurzfristig sind, selbst wenn es nur ein kurzes Zwicken ist, uns durchaus im Alltag ziemlich durcheinander schütteln kann.
Ist bei dir, Lisa?
Ja, ich oute mich mal als Sportmuffel, zugleich eine sitzende Tätigkeit. Das ist keine gute Kombination. Also ich müsste eigentlich auch viel mehr auch Vorbild sein und viel mehr Rückenübungen auch machen. Von daher plagen mich auch hin und wieder auch Rückenschmerzen.
Hast du noch keine Stehschreibtische?
Nee, aber wäre mal eine gute Idee.
Ja. Nächste Investition.
Wir arbeiten dran.
Ihr seid das Team der psychotherapeutischen Hochschulambulanz hier an der RUB. Da kommen Leute mit ernsthaften Beschwerden hin. Also du hast schon gesagt, Adriane, ist ja auch, kleine Beschwerden können nerven. Aber wir werden noch genauer kennenlernen, wer da hinkommt, mit welchen Beschwerden und wie ihr den Leuten helft. Aber jetzt mal ganz so vorab aus dem Bauch heraus, was ist denn für euch das erste Go-To-Strategie, wenn ihr merkt, heute ist nicht mein Tag, ich brauche irgendwie was jetzt gegen den Stress oder gegen den Schmerz? Was ist so das Erste?
Ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit meinem Hund. Das ist mein größtes Therapeutikum gegen schlechte Laune, gegen Schmerzen, gegen Stress. Einfach eine Stunde in den Park oder in den Wald mit dem Hund und dann sieht die Welt schon wieder schöner aus.
Ah ja, same. Bei dir, Lisa?
Ja, ach, ich versuche dann erstmal ein Stück weit in mich reinzuhorchen, was eigentlich vielleicht so das Problem ist und was ich jetzt eigentlich gerade gut gebrauchen könnte. Ist das jetzt Ruhe, einfach mal nichts tun, oder ist das vielleicht Ablenkung, hilft auch in dem Moment einmal ganz gut, ne? Also Hauptsache, sich nicht jetzt zu sehr darauf fokussieren, was jetzt gerade nicht so toll ist, und sich dafür dann mit Sachen beschäftigen, die einem tatsächlich gut tun.
Abschalten, das fällt uns, glaube ich, immer schwieriger in der heutigen Zeit. Wir haben ganz viel zu besprechen. Bevor wir das tun, lernen wir euch, aber wie alle unsere Gäste natürlich, erstmal ein bisschen besser kennen. Hier sind unsere Gästeeinspieler.
Adriane Eisenhauer ist Professorin und Leiterin der Abteilung für affektive Neurowissenschaften an der Ruhr-Uni Bochum. Sie ist Co-Leiterin des Zentrums für medizinische Psychologie und translationale Neurowissenschaften. Nach Station an der Uni Linköping in Schweden und am Uniklinikum Essen übernahm sie 2023 ihre Professur in Bochum. Sie promovierte zum Schmerzgedächtnis bei gesunden Menschen und Menschen mit dem Reizdarmsyndrom. Bis heute forscht sie zu Schmerz, zu Interozeption, das heißt zur Wahrnehmung unseres Körperinnern, zur Interaktion zwischen Darm und Gehirn sowie zum Einfluss von Furcht, Stress und Stimmung auf Hirnfunktion und Verhalten. Lisa Stöckner ist approbierte psychologische Psychotherapeutin und leitet seit ihrer Eröffnung die psychotherapeutische Hochschulambulanz Bochum mit Schwerpunkt Schmerz. Sie arbeitet seit rund 10 Jahren im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie mit SchmerzpatientInnen. Wissenschaftlich interessiert sie besonders der Einfluss psychosozialer Faktoren auf chronischen Schmerz, etwa die Rolle des Selbstwirksamkeitserlebens. Dabei arbeitet sie in enger Verzahnung von Therapie und Forschung, um Menschen mit chronischen Schmerzen in der Krankheitsbewältigung zu unterstützen. Hierzu arbeitet sie in Einzel- und Gruppentherapie-Settings.
Bevor wir hier so richtig tief in die Materie einsteigen, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Wir wollten eigentlich schon vor einem Monat diesen Podcast aufnehmen. Gab dann kleinere Schwierigkeiten, wir mussten das jetzt verschieben. Aber das wäre tatsächlich genau der Jahrestag der Eröffnung der Hochschulambulanz gewesen. Ein Jahr Hochschulambulanz. Darüber wollen wir heute reden, natürlich aber auch, wie das an die Forschung überhaupt angeschlossen ist und wie es überhaupt dazu kam. Und vielleicht steigen wir so mal ein. Vielleicht können wir uns mal mitnehmen, bevor wir jetzt zurückschauen und darauf gucken, was ihr macht. Wie kam es überhaupt dazu, dass hier an der Ruhr-Universität Bochum eine Hochschulambulanz für Schmerzen eingerichtet wurde? Weil ihr kommt ja eigentlich aus der Forschung und du bist Psychotherapeutin. Adriane, du beschäftigst dich mit Forschungsthemen. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt ein Jahr Geburtstag feiern können?
Vielleicht aus meiner Forschungsperspektive zunächst. Wir machen ja Forschung nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen Forschung mit Leidenschaft am Menschen, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Und daher ist es für uns aus unserer Perspektive der logische nächste Schritt, dass wir damit in die Klinik gehen, dass wir wirklich mit Patienten arbeiten und für den Patienten arbeiten. Das, was wir in der Forschung gelernt haben, eben translational auch in die Klinik überführen können.
Ja, man sieht ja auch, wie hoch der Bedarf ist, dass Menschen mit chronischen Schmerzen sich häufen. Und auf der einen Seite wollen wir verstehen, was dahinter eigentlich steckt, also wie es überhaupt dazu kommt, dass man chronische Schmerzen entwickelt, welche Faktoren da alles eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch diesen Bedarf ein Stück weit entsprechen und auch auf kurzem Wege auch den Menschen dann auch helfen und behandeln.
Wir hatten natürlich das Thema Schmerz auch schon hier im Podcast, aber um nochmal alle mit an Bord zu holen, ab wann spricht man überhaupt von chronischen Schmerzen?
Ja, da gibt es verschiedene Richtlinien, aber so im Grunde ab 3 bis 6 Monaten, ab dann würde man von chronischen Schmerzen sprechen.
Uiuiui. Ich glaube, meine Schulter ist schon fast chronisch.
Ja, es reicht dann auch schon, dass die Schmerzen vielleicht auch wiederholt auftreten. Die müssen gar nicht mal dauerhaft da sein, sondern die können auch wiederholt auftauchen und einen plagen. Und wenn das über 3 bis 6 Monate mindestens der Fall ist, dann würden wir von chronischen Schmerzen sprechen.
Und so eine Ambulanz ist insofern, glaube ich, eine bessere Anlaufstelle, als dass ÄrztInnen wahrscheinlich bei sowas, wenn es jetzt nicht eine direkte akute Erklärung gibt, eher dazu tendieren, wahrscheinlich einfach erstmal Schmerzmittel zu verschreiben, oder?
Ja, das ist natürlich so der erste Weg der Patienten auch. Ne? Die denken natürlich erstmal, ich gehe mal zum Arzt. Tatsächlich kann man das aber auch in den Leitlinien nachlesen, dass schon in der frühen Diagnostikphase auch nach psychosozialen Faktoren gescreent werden sollte, also auch schon in der ärztlichen Praxis, weil man eben einfach weiß, dass die einen bedeutsamen Beitrag zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung der chronischen Schmerzen beitragen. Also im optimalen Fall sollte das eigentlich parallel sogar laufen.
Ja. Vielleicht können wir das von der Seite auch mal aufrollen. Ihr arbeitet in der Abteilung medizinische Psychologie und auch medizinische Soziologie, was ich ganz spannend fand. Ich glaube, das hatten wir hier noch nie. Seid ihr MedizinerInnen, Psychologin? Seid ihr beides? Du bist Psychologin,
ja,
Lisa.
Ja, genau.
Und du,
Adriana? Ich bin ebenfalls Psychologin. Und ich habe tatsächlich auch eine Vorlesung zum Thema Schmerz aus der psychologischen Perspektive und gehe das Thema genauso an, weil Schmerz ja im ersten Moment nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern wahrscheinlich auch für die Allgemeinheit ein medizinisches Problem ist.
Ja.
Aber wir wissen zunehmend gut, dass Schmerzen eben ein biopsychosoziales Phänomen sind.
Ja.
Das heißt, dass biologische Prozesse mit psychologischen Faktoren und auch mit dem Sozialleben der Person zusammenhängen und dass eben all das dieses Schmerzerleben prägt und chronischen Schmerz aufrechterhalten kann.
Biopsychosozial. Geht es dann auch ein bisschen um die Folgen, die Schmerzen dann auf das Umfeld der Person haben? Also kommen die auch mit in die Ambulanz dann zum Beispiel?
Ja, also es gibt eigentlich beide Wege. Also es ist zum Beispiel so, dass Menschen mit chronischen Schmerzen natürlich auch besonders psychisch belastet sind aufgrund der Schmerzen. Aber umgekehrt beobachtet man genauso, dass Menschen, die psychisch vorbelastet sind, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit chronische Schmerzen entwickeln.
Ja, das ist jetzt so ein Ding, ne? Das ist ja oft so, dass Leute, die unter chronischen Schmerzen leiden, unter gewissen Krankheitsbildern leiden, mehrere Ärztinnen besucht. Das heißt, wir können nichts finden. Und dann ist das Go-To-Argument immer, ja, das hat irgendwie psychische Gründe. Und das ist so ein bisschen wie so ein Stempel, wo man in so ein Dead-End läuft. Also für viele ist das eher so ein, ja, okay, ihr könnt mir nicht helfen. Und jetzt sagt er, es hat irgendwas mit der Psyche zu tun. Das klingt so wie Blackbox, können wir eh nicht reingucken. Aber da setzt ihr ja schon an. Also da fängt eure Arbeit eigentlich erst an, oder?
Genau, also es geht in erster Linie darum, dass der Patient oder die Patientin sich nicht stigmatisiert fühlt.
Ja.
Und glaubt, der Arzt hält mich für verrückt, weil ich eben diese Schmerzen habe und bei körperlichen Untersuchungen in der Diagnostik einfach nichts gefunden werden kann. Mhm. Und dem Patienten dort die Entlastung zu geben, zu sagen, das ist alles vollkommen normal, weil Schmerz eben biologische, psychologische und soziale Faktoren hat. Das heißt auch die Art, wie wir mit Schmerzen umgehen, ob wir uns zurückziehen, wie unser Umfeld damit umgeht, ob unser Umfeld uns dann mehr Aufmerksamkeit schenkt oder wir entlastet werden durch Krankschreibung und so weiter. All das spielt eben bei chronischen Schmerzen eine Rolle.
Was machen denn chronische Schmerzerkrankungen mit dem Leben der Menschen, also psychisch, körperlich und sozial, wenn du es mal versuchst zusammenzufassen, Lisa?
Ja, also das ist super vielschichtig. Also was ich so beobachte, ist, dass die Menschen jetzt nicht nur in Anführungszeichen unter diesen Schmerzen leiden, sondern dass da noch total viel noch oben drauf kommt. Also für die hängen da ja auch Existenzen dran. Ne? Also wenn die sich vor Augen führen, ich habe jetzt diese Schmerzen und irgendwie kann mir keiner helfen und ich weiß nicht, ob die jemals wieder weggehen, dann kommen für die auch so existenzielle Fragen auf, wie kann ich denn eigentlich meine Rolle dauerhaft als Arbeitnehmer noch erfüllen, als Partner, als Elternteil, als Freund und so weiter. Und mit jeder Schmerzspitze, mit jeder Schmerzattacke kommen dann eben auch diese Sorgen und diese Grübelthemen dann auch mit dazu. Und deswegen kann man sich dann auch vorstellen, wie groß dann das Leid dann auch ist, ne, zusätzlich zu diesen körperlichen Schmerzen.
Was kann man denn so jetzt nach einem Jahr Erfahrungsbericht sagen, welche Menschen kommen da hin und was sind so eigentlich die häufigsten chronischen Schmerzerkrankungen, mit denen die Menschen bei euch aufschlagen?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Das reicht von Rückenschmerzen, die sind auch so die häufigsten in der Bevölkerung tatsächlich. Aber ja, unsere Abteilung, die forscht ja auch hauptsächlich zum Thema Viszeralschmerz, Bauchschmerz. Also deswegen haben wir auch Reizdarmpatienten bei uns, Endometriose-Patientinnen mit Unterbauchschmerzen, aber auch Fibromyalgie oder chronische Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen. Also
Fibromyalgie ist dieses Multisymptom-Ding, ne, wo eigentlich alles
wehtut, ne? Man sagt eigentlich auch umgangssprachlich Weichteilrheuma. Also da ist wirklich so ein ganz Körperschmerz, der auch wirklich so auch immensen Belastungen führt, eben weil es lange Zeit auch irgendwie keine klare Diagnostik dafür gab und viele dann auch undiagnostiziert von Arzt zu Arzt laufen mussten. Also mittlerweile ändert sich das zum Glück auch. Aber oftmals wussten die gar nicht so, was mit ihnen los ist und mussten überhaupt erstmal jemanden finden, der das erkennt und auch behandelt.
In der letzten Folge hat Ono Günther Kühn, wir hatten ein Ask Me Anything, wo offene Fragen gestellt werden konnten und hat genau zu diesem Punkt, glaube ich, gesagt, dass diese Schmerzen, die Weichteile betreffen, also das Innere, die Organe oder so, evolutionär bei uns sehr viel intensivere Reaktionen auslösen, als, keine Ahnung, wenn irgendwas auf der Haut ist oder oberflächlich, dass es nochmal ganz anderer psychischer Druck ist, der da auch entsteht. Also das kann man, glaube ich, wahrscheinlich, wenn Leute das nicht kennen, auch schwer nachvollziehen.
Ja, also das wird als sehr diffuser Schmerz wahrgenommen, der irgendwie als noch schwerer kontrollierbar auch erlebt wird. Mhm. Und auch in der Forschung hat sich das ja auch abgebildet. Da kann vielleicht Adriane noch mehr zu erzählen.
Genau, wir haben das tatsächlich auch mal untersucht und das Gehirn angeschaut bei der Verarbeitung von Schmerzen auf der Haut im Vergleich zu Schmerzen aus dem Körperinneren. Und es ist tatsächlich so, dass da ganz, ganz andere Prozesse auch im Gehirn ablaufen, wenn diese Schmerzen verarbeitet werden. Ja. Davon abgesehen, dass die gesunden Probandinnen und Probanden diesen Viszeralschmerz, diesen Bauchschmerz immer als furchtauslösender begreifen.
Das ist,
das heißt, der wird als bedrohlicher wahrgenommen. Die emotionale Komponente spielt dort eine sehr, sehr viel stärkere Rolle. Und das macht Sinn. Das ist einfach evolutionsbiologisch. Wenn wir irgendetwas zu uns genommen haben und wir kriegen davon Schmerzen, dann werden wir es nicht mehr los. Mhm. Während wir von der heißen Herdplatte natürlich die Hand wegziehen können und dann wird es besser.
Ja.
Aber dieser innere Schmerz, den wir verspüren, der kann tatsächlich lebensbedrohlich sein. Und ich denke, dass deswegen evolutionsbiologisch einfach eine viel größere emotionale Relevanz dem beigemessen wird.
Das hilft jetzt der Person wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, so, das hat evolutionäre Gründe. Chill, Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt ich Beschwerden habe und komme, gehe jetzt nicht zum Arzt, zur Ärztin, sondern ich komme jetzt zu euch in die Ambulanz und das ist ja ein Team jetzt, die biopsychosozial sich dieser Sache nähern. Vielleicht können wir mal so anfangen, was für Leute arbeiten da eigentlich?
Das sind approbierte Psychotherapeutinnen, ja, der kognitiven Verhaltenstherapie. Also es ist eine anerkannte Form der Therapie, die auch von der Krankenkasse übernommen wird.
Okay, das heißt, wir gehen wirklich eher von der psychischen Seite an das Thema.
Richtig.
Ran. Das heißt, es gibt erstmal eine Anamnese.
Mhm.
Gespräche.
Genau, Diagnostik.
Ja.
Man schaut sich genau an, was bringt der Patient, die Patientin mit. Gibt es auch psychische Komorbiditäten? Es kann auch durchaus sein, der Mensch kommt jetzt eigentlich nur, wieder in Anführungszeichen, mit den Schmerzen. Also es kann auch sein, dass die psychische Belastung sich jetzt nicht in Form einer psychischen Erkrankung niederschlägt, sondern tatsächlich hauptsächlich in dieser Belastung durch diese chronischen Schmerzen.
Mhm.
Und wo man dann eher den Hauptaugenmerk drauf legen würde, wie kann die Person mit dem Schmerz umgehen. Aber ja, es kann eben auch sein, dass da noch komorbid Angsterkrankungen noch zu diagnostizieren ist oder eine depressive Erkrankung.
Und wie sieht so ein Therapieprozess aus? Mhm. Also ist das dann quasi eine spezielle Form der Psychotherapie oder?
Ja, es ist schon also auf Basis der kognitiven Verhaltenstherapie. Also und wie der Name schon sagt, da wird der Schwerpunkt drauf auf die Kognition gelegt, also auf die Gedanken. Und eben auch auf das Verhalten, also wie geht die Person auf Gedankenebene und auch auf Verhaltensebene mit dem Schmerz um. Und erstmal, was vielleicht so eine Besonderheit vom Schmerz ist, dass man erstmal viel investiert in das Thema Psychoedukation, also tatsächlich ja Vermittlung des biopsychosozialen Modells. Also der allergrößte Teil der Patienten haben davon noch nie was gehört. Die kommen tatsächlich nach Jahrzehnten der Schmerzerkrankung dann zu uns im Sinne von, sie sind der letzte Strohhalm.
Ja. Und dann müssen die erstmal lernen.
Genau, und sehen sich da eigentlich gar nicht, haben sich da nie gesehen bei der Psychotherapie. Und da muss man erstmal erklären, was die Psychotherapie in dem Fall eigentlich leisten kann.
Ja.
Und welche Faktoren da alles eine Rolle spielen kann, von Aufmerksamkeitslenkung bis hin zu Grübeln, bis hin zu Sorgen, die alle schmerzverstärkend wirken. Thema Stress auch zum Beispiel. Und dann würde man dazu übergehen auch, ja, also ich fange auch gerne mal mit der Frage an, was meinen Sie, gehen Verletzungen denn immer mit Schmerzen einher? Und ja,
das dann, klingt wie eine Fangfrage.
Ja, ist es vielleicht auch. Aber dann kommen die mal so ein bisschen auch ins Grübeln und sagen im ersten Moment vielleicht, ja klar. Aber dann kommt dann doch so, naja, okay, ich habe öfter mal irgendwie so blaue Flecken. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Und ich so, ah, okay, ist ja interessant. Offensichtlich hat ihr Gehirn in dem Moment das nicht für wichtig genug erachtet, das abzuspeichern.
Ach, krass. Dass gar nicht so eine Körperwahrnehmung dann dafür da ist. Für so
ja, also dass nicht so als Input-Output zu verstehen ist, der menschliche Körper oder das Gehirn, sondern dass dazwischen ganz viel im Gehirn passiert, der Verarbeitung, der Einordnung des Schmerzes und dass das Gehirn sogar dazu auch in der Lage ist, Schmerz zu hemmen und dafür zu sorgen, dass das gar nicht erst wahrgenommen wird. Und allein sich das vorzustellen, diese Möglichkeit, ist erstmal neu für die Patienten. Mhm. Und da sind sie auch erstmal so ein bisschen erstaunt, so, wozu das Gehirn eigentlich in der Lage ist. Ne? Ja. Und dann kommt man auch auf das Thema Placebo zu sprechen, wozu das eigentlich alles führen kann, ne? Ohne dass man irgendwie eine Wirksubstanz zu sich nimmt, dass das auch schon enorme Effekte auf den menschlichen Körper nehmen kann. Ja, also dass wir so diese körpereigene Apotheke auch nutzen können. Und in der Psychotherapie lernt man halt, diese zu seinen Gunsten zu nutzen.
Es ist jetzt so, wir reden so oft über KI in letzter Zeit, dass eigentlich ein anderer Trendbegriff so ein bisschen untergegangen ist, aber ich würde ihn jetzt mal wieder heranziehen. Ist das sozusagen ein Resilienztraining, was da auch stattfindet?
Ja, auch. Also es geht auch viel um Ressourcen, die Patienten so mitbringen.
Ja.
Also wir reden jetzt nicht nur über das, was schlecht läuft und über Probleme und Belastungen, sondern auch das, was gut läuft und wo sie viel draus ziehen können und über Momente, wo die den Schmerz gar nicht so wahrnehmen und versuchen, die dann natürlich auch zu fördern. Ne? Also
ist denn der Ansatz, also ich glaube, wenn da Menschen hinkommen, die eine lange Leidensgeschichte schon hinter sich haben, teilweise wirklich Jahre oder Jahrzehnte, muss man wahrscheinlich auch irgendwie mit Erwartungen umgehen oder die managen. Also sprechen wir überhaupt von einer Heilungstherapie oder ist es eher ein Ansatz, damit umzugehen und zu moderieren? Mhm. Weil man sagt, möglicherweise geht es nie weg, aber wir können dir trotzdem ein besseres Leben ermöglichen.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo man erstmal eine gemeinsame Ebene finden muss, weil oftmals kommen Patienten halt mit der Erwartungshaltung, der Schmerz soll weggehen, ist auch nachvollziehbar.
Mhm.
Die allermeisten wissen aber eigentlich schon, naja, realistisch ist es nicht, dass der Schmerz komplett weggeht, sagt niemals nie. Ne? Jeder Mensch ist total individuell und so viele Faktoren wieder eine Rolle spielen, ne? Dass da kann niemand das vorhersehen, wie es sein wird. Aber worauf wir hinarbeiten in der Therapie ist, dass der Schmerz in den Hintergrund tritt. Also dass man lernt, dem Schmerz nicht so viel Raum zu geben, dass man sich weniger fremdbestimmt fühlt durch den Schmerz, dass man trotz Schmerzen seine Ziele weiterverfolgt, seine Rolle weiter ausfüllt als Arbeitnehmer, Partner und so weiter. Und in der Folge kann das durchaus sein, dass der Schmerz dann auch geringer wird. Ne? Einfach weil die Aufmerksamkeitslenkung allein schon da gar nicht mehr so drauf gerichtet ist.
Weil man vielleicht auch nicht in dieser Identifikation mit dem Schmerz da mehr drin ist. Ne? Dass man
richtig,
sagt, ich bin die Person, die Schmerzen hat, sondern ich bin der Vater, der Partner, die Mutter. Und mir tut halt auch die Schulter weh, aber das ist nicht alles, was ich bin.
Ja, also oftmals beobachtet man ja auch so eine Entwicklung, dass das Leben sich irgendwie immer mehr um das Thema Schmerz auch entwickelt. Also dass Dinge, die nicht sein müssen, die eigentlich eher erstmal Energie kosten, hinten rüberfallen. Das sind meistens dann so Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte. Und was dann aber stattdessen den Raum füllt, sind Arztbesuche, neue Behandlungsversuche, die vielleicht erfolgsversprechend wirken, dann aber doch nicht so wie erhofft. Dann die Enttäuschung darüber, dann vielleicht Behördengänge, die damit im Zusammenhang stehen. Und teilweise auch Doktor-Shopping, kann man manchmal schon sagen. Also da gibt es auch Patienten, die berichten, die haben 7 verschiedene Ärzte, die aufgrund der Schmerzen besuchen. Und das kann man sich vorstellen, das ist zeitfüllend. Und am Abend geht es weiter, da werden sich Reportagen angeguckt zum Thema, Bücher gelesen.
Okay.
Also da gibt es einfach auch keinen Feierabend von dem Thema. Und das macht natürlich auch was mit der Person, ne? Wenn sich dann nur noch alles um dieses Thema Schmerz dreht.
Ihr könntet wahrscheinlich 5 von den Ambulanzen betreiben. Oder wie hoch ist der Bedarf? Gibt es Wartelisten? Wie sieht das konkret aus?
Ja, also Bedarf ist hoch. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass wir die Einzeltherapienaufnahme auch schon pausieren müssen, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen leider. Aber wir sind da aktuell auch schon auf der Suche nach kollegialer Unterstützung und so, dass wir dann auch schneller vorgehen können.
Wie viele Leute sind jetzt da beschäftigt gerade?
Zu dritt sind wir therapeutisch tätig.
Okay.
Also eine Kollegin, die Ina Kühlmann und Dominik Punt, die sind auch 2 approbierte Psychotherapeuten der Verhaltenstherapie. Wir sind zu dritt quasi als therapeutisches Team dann in der Ambulanz.
Und Adriane, wie ist deine Rolle? Du kommst ja jetzt von der Forschungsseite nochmal.
Genau so begleite ich die Hochschulambulanz. Man muss sagen, das ist ein im Grunde einzigartiges Konzept, sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für die Forschung an den Hochschulen, weil die Hochschulambulanz natürlich zahlreiche Optionen bietet, mit denen wir meine neurowissenschaftliche Forschung und eben die Erfahrung aus der Psychotherapie in Einklang und zusammenbringen können. Und im Grunde genommen inspirieren sich die beiden Bereiche gegenseitig. Das heißt, ich untersuche Mechanismen, ich schaue ins Gehirn, ich gucke mir an, was passiert denn, wenn jemand bestimmte Gedanken an Schmerzen hat, bestimmte Emotionen mit dem Schmerz verknüpft. Und schaue einfach, was passiert im Gehirn, was sind die Mechanismen. Dann schaue ich, wie kann man sie vielleicht verändern.
Ja.
Diese mechanistischen Ansätze werden in der Psychotherapie im Grunde genommen eingesetzt.
Ja.
Und wir können daraus wieder Inspiration gewinnen für unsere neurowissenschaftliche Forschung. Und das ist eben das, was wir unter Translation uns immer gewünscht haben. Und genau deswegen geht das so schön Hand in Hand.
Eine schöne Feedbackschleife. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich nochmal diese Forschung genauer an und wie diese Translation stattfindet. Ehe wir das machen, gibt es aber auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer unseren Neuro-Shortcut.
Wusstest du schon, dass dein Gehirn sich jeden Tag umbaut? Früher ging man davon aus, dass das Gehirn als Organ und in seinen Funktionen relativ unveränderlich ist. Aber eine der wichtigsten Erkenntnisse der Hirnforschung ist, dass das Gehirn sich anpassen kann, wenn sich körperliche Situationen, Lernerfahrungen oder Umweltanforderungen verändern. Das können ganze Hirnareale, neurale Netzwerke oder auch einzelne Synapsen. Das nennen wir neuronale Plastizität. Plastizität bedeutet in diesem Zusammenhang Formbarkeit oder Anpassungsfähigkeit. Berühmte Beispiele sind der auffällig veränderte Hippocampus von TaxifahrerInnen in London oder die Veränderungen in der Hirnhälftenkommunikation bei professionellen MusikerInnen. Beim Lernen und Umlernen werden Verbindungen und Aktivitätsmuster im Hirn stärker oder schwächer. Es entstehen neue und andere verschwinden vielleicht sogar. So verändert Lernen ganz buchstäblich die Strukturen im Gehirn. Die neuronale Plastizität spielt auch bei Schmerzen eine große Rolle. Denn auch Schmerznetzwerke können sich bei andauernden Schmerzen intensivieren. So entsteht das sogenannte Schmerzgedächtnis. Und manchmal ist dieses Gedächtnis dauerhaft aktiv, obwohl das betroffene Gewebe längst in Ordnung ist. Aber die gute Nachricht ist, so wie wir lernen, können wir manches eben auch verlernen. Zum Beispiel durch wiederholte Erfahrungen von Sicherheit und Schmerzfreiheit bei ehemals schmerzhaften Bewegungen. Und Und auch wenn Lernen und Verlernen im Alter nicht mehr so leicht fallen wie in jungen Lebensjahren, gilt, das Gehirn bleibt lebenslang formbar.
Adriane, du beschäftigst dich intensiv, habe ich eben schon gesagt, mit affektiver Neurowissenschaft und dem biopsychosozialen Krankheitsmodell. Das hast du schon so ein bisschen erörtert. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was in dem Zusammenhang affektive Neurowissenschaft bedeutet.
Die affektiven Neurowissenschaften untersuchen im Grunde genommen emotionale Prozesse, das heißt, wie unsere Gefühle,
ja,
unser Gehirn und damit eben auch unser gesamtes Erleben beeinflussen können. Das machen die affektiven Neurowissenschaften. Es gibt in Abgrenzung dazu, beziehungsweise da gibt es eigentlich mehr Überschneidungen als Unterschiede, die kognitiven Neurowissenschaften, die einen Fokus legen auf die Gedanken oder die sozialen Neurowissenschaften. Und wir haben gemeinsam mit der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie kürzlich auch ein Zentrum gegründet für medizinische Psychologie und translationale Neurowissenschaften, wo wir die Medizinpsychologie, die affektiven Neurowissenschaften und eine dritte Professur von Professor Dirk Scheele hier an der RUB, der Professor für soziale Neurowissenschaften ist, vereinen.
Wir können also irgendwie sagen, wir müssen alles viel holistischer sehen, oder? Und auch letztlich ist doch die Trennung von Körper und Psyche überholt, oder? Also so verstehe ich das jetzt hier.
Genau, das ist ein sich gegenseitig permanent eigentlich beeinflussendes System. Und ein Paradebeispiel und deswegen so meine große Leidenschaft, mein Steckenpferd im Kontext von Bauchschmerzen ist eben die Darm-Hirn-Achse. Ah. Die ist ja inzwischen in aller Munde und geistert auch überall durch die Zeitungen, was das alles macht und was das Mikrobiom mit unserer Stimmung macht, mit Demenz, mit Alzheimer, warum Gummibärchen eigentlich nicht gut sind, um die Stimmung zu verbessern und so weiter.
Ja, das ist was? Zucker hilft nicht?
Gummibärchen helfen nicht. Ich weiß nicht genau, was da der biochemische Prozess ist, aber die Gummibärchen helfen nicht, ja.
Okay, vielleicht können wir bei der Darm-Hirn-Achse dann auch direkt mal einsteigen. Ich kenne das auch häufig, also weil wir gerade schon, wenn wir über die Psyche reden und Stress, dann höre ich auch häufig etwas über die verschiedenen Nervensysteme, die wir haben, das vegetative Nervensystem, das aktiviert werden muss, den Vagusnerv, der dann wiederum auch mit der Darm-Hirn-Achse zusammenhängt. Hol uns mal rein. Was ist die Darm-Hirn-Achse? Warum ist sie so wichtig?
Die Darm-Hirn-Achse ist im Grunde genommen erstmalig ein Konzept, das alle Kommunikationswege zwischen unserem Gehirn und unserem peripheren Nervensystem, das heißt dem Nervensystem, das wir im Darm die ganze Zeit mit uns herumtragen, beschreibt. Der Vagusnerv, den hast du schon erwähnt, das ist einer der Hauptkommunikationsstränge. Aber es gibt daneben auch Prozesse des Immunsystems. Die sogenannte HPA-Achse, also unser Stresssystem, spielt eine ganz zentrale Rolle. Und über diese Prozesse sind unser Gehirn und unser Darm eigentlich die ganze Zeit in Austausch miteinander. Sodass unser Gehirn und das, was wir fühlen, das, was wir denken, einen Einfluss darauf haben kann, wie unsere Darmfunktion, unsere Darmtätigkeit, die Zusammensetzung unseres Mikrobioms funktioniert. Und andersherum spiegeln diese Prozesse zurück an unser Gehirn. Und so kann der Darm eben auch beeinflussen, wie wir uns fühlen.
Und der Darm wiederum ist ja irgendwie auch zentraler Bestandteil des Immunsystems. Wenn es da nicht läuft, dann sind wir natürlich auch angreifbarer.
Genau, deswegen ist das ein Paradebeispiel für diese enge Verschaltung.
Der Darm ist aber nicht unser zweites Gehirn. Also man sagt ja häufig, das ist unser zweites Gehirn.
Der Darm ist absolut unser zweites Gehirn. Besteht im Grunde genommen aus der gleichen Anzahl Nervenzellen wie unser Gehirn. Und wird deswegen auch gerne als das zweite Gehirn bezeichnet.
Okay. Gut, dann kann man das ja jetzt weiterhin so behaupten. Bei Dinnerpartys. Du arbeitest ja tatsächlich auch hier am SFB 1280. Auch nochmal Glückwunsch. Wir sind ja verlängert worden.
Vielen Dank.
In die neue Förderperiode. Du kannst auch nochmal 3,5 Jahre weiterforschen. Du bist dort in einem Teilprojekt gemeinsam mit Sigrid Elsenbruch, wo es um die Extinktion von schmerzassoziierter Furcht beim Reizdarmsyndrom geht. Du hast eben schon davon gesprochen, ich glaube, das ist, was du eben meintest, ne? Wenn wir diese wenn wir diese Bauchschmerzen haben, dass damit auch Ängste sozusagen einhergehen. Sag mal, woran ihr jetzt gerade forscht oder was jetzt vielleicht auch der Horizont ist für die nächsten 3 Jahre, falls du das, also das musstet ihr wahrscheinlich ja jetzt schon einreichen. An was forschst du gerade?
Die letzten Jahre haben wir daran geforscht, wie Viszeralschmerz im Grunde genommen unser Lernen prägt und auch das Verlernen, also die Extinktion, das Umlernen. Hm. Und haben uns eben angeschaut, was gibt es eigentlich für Besonderheiten des viszeralen Schmerzes verglichen mit somatischem Schmerz bei gesunden Menschen und auch bei Patientinnen und Patienten, die unter chronischem Bauchschmerz leiden. Und die dritte Förderperiode des SFB 1280 steht ja unter dem Motto Translation. Ja. Und wir sind auch angetreten als Team Translation. Und versuchen eben wirklich unsere Erkenntnisse aus dieser neurowissenschaftlichen Forschung näher an die Klinik heranzubringen. Das heißt, Ziel ist es jetzt zu schauen, welche Mechanismen werden eigentlich bei psychotherapeutischen Verfahren speziell angestoßen. Also über welche Prozesse wirkt eigentlich Psychotherapie und wirkt sie vielleicht bei unterschiedlichen Patienten über unterschiedliche Mechanismen? Wie können wir das vorhersagen? Welche Faktoren bringen die einzelnen Patienten mit, die sie eben besser oder schlechter in der Psychotherapie aufgehoben machen?
Wenn man jetzt so ganz unbedarft dran ginge, könnte man ja sagen, Extinktion von Schmerz bedeutet einfach, dass ich ihn sozusagen vergesse oder den Umgang damit lerne. Das klingt ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber ihr habt es ja eben schon angedeutet, Lisa hat es ja angedeutet, es kann ja durchaus sein, dass man gewisse Schmerzen dann weniger stark wahrnimmt. Was bedeutet Extinktion genau in Bezug auf Schmerz? Heißt es, dass wir ihn vergessen, dass wir ihn weniger stark wahrnehmen, dass wir ihn verlernen können?
Nein, den Schmerz vergessen wir nicht. Ja. Schmerz ist tatsächlich ein Erleben, was man sehr, sehr schwer vergisst.
Ja.
Was die Extinktion im Kontext von Schmerz eigentlich bewirken möchte, ist, dass die psychologischen Faktoren, die Gedanken, die fast automatisch auftreten, aber vor allem auch die schmerzbezogene Furcht nachlässt. Das heißt, dass die Belastung durch Schmerzen eben weniger wird. Das ist im Grunde genommen einer der Mechanismen, die auch in der kognitiven Verhaltenstherapie eine Rolle spielen, nämlich bei Expositionsansätzen. Die kennen wir von Angststörungen, beispielsweise.
Hier ist die Spinne.
Genau, Spinnenphobie. Ja. Und da macht man ja auch eine graduelle Annäherung. Ja. Und Ähnliches ist tatsächlich auch auf den Schmerz zu übertragen.
Wie muss ich mir die Forschung vorstellen? Also wahrscheinlich mit Probanden und Probandinnen. Ist das qualitativ? Also werden die befragt? Werden die auch in die Röhre geschoben und wirklich ins Gehirn geguckt? Wie sieht das aus?
Wir machen am liebsten alles. Das heißt, wir nutzen natürlich Fragebögen, um Faktoren, die Einfluss nehmen können, wie beispielsweise schmerzbezogene Gedanken, Furcht, chronische Stressbelastung, Depressivität, solche Faktoren, aber auch Resilienzfaktoren mit abzubilden. Wir machen sehr viel MRT-Forschung. Wir wollen wissen, wie das Gehirn reagiert. Wir wollen natürlich auch wissen, wie das Gehirn nicht nur Schmerzen verarbeitet, sondern bereits in Vorbereitung auf Schmerzen irgendwelche Signale verarbeitet. Das ist eben der Kern der Furchtkonditionierung, die sich eben auch auf das Erlernen schmerzbezogener Furcht auswirken kann und die im Grunde ein experimentelles Modell dafür darstellt, wie Patienten eben auch morgens wach werden und als allererstes ihr Körperinneres scannen nach irgendwelchen Signalen, die darauf hindeuten könnten, heute wird ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Bestimmte Speisen, bestimmte Gerüche schon sagen, oh, das kann ich nicht essen, weil davon kriege ich bestimmt Bauchschmerzen und sich dadurch natürlich in ihrem Alltag auch immer stärker einschränken. Und das Ganze experimentell abzubilden, herunterzukochen auf diesen Mechanismus ist im Grunde das, was unsere Forschung macht.
Ihr arbeitet aber nicht mit den Leuten aus der klinischen Praxis direkt zusammen, also mit euren PatientInnen zusammen, oder? Das sind eigene ProbandInnen, die ihr habt?
Sowohl als auch. Also es gibt Forschung, die machen wir bei gesunden ProbandInnen und Probanden. Wir machen auch Forschung mit PatientInnen und Patienten. Und die Hochschulambulanz ist selbstverständlich auch so angelegt, dass wir eben beides übereinbringen. Dass wir eben mit einem Teil der Patientinnen und Patienten, die sich bereit erklären, unsere Forschung zu unterstützen, eben auch solche experimentellen Studien durchführen können.
Und vielleicht beispielhaft, ich glaube, ihr habt ja wahrscheinlich sehr viele Ansätze oder Experimente und Studien, aber wie kommt man auf einen Ansatz? Ja, oder wie können wir uns das in der Praxis vorstellen, was dann so ein Approach ist, den du dir ausdenkst und dann sagen wir, hier Lisa, probiert das mal aus.
Ganz so experimentell würde ich das nicht sehen. Das heißt, die Psychotherapie, die wir machen, ist natürlich entsprechend an internationalen Leitlinien orientiert. Ja. Das heißt, ich komme nicht aus meinem Scannerraum und sage, Lisa, probier mal das aus.
Ja.
Das wäre auch nicht statthaft und das funktioniert so nicht. Aber was wir natürlich machen, ist, dass wir in diesem interdisziplinären Setting, das wir haben, in diesem interdisziplinären Team uns austauschen, brainstormen können, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen und dann eben aus der Klinik heraus das Ganze übersetzen in unseren experimentellen Kosmos.
Okay.
Und dann sagen, das ist ein Mechanismus, der scheint bei einer bestimmten Gruppe von Patienten besonders gut zu wirken. Das gucken wir uns an, ob das auch sich auf die klassische Furchtkonditionierung in unseren experimentellen Modellen auswirkt.
Wenn wir jetzt über, du hast gerade diesen interdisziplinären Ansatz genannt, Team Translation. Wenn ich mal wieder zu dir schaue, Lisa, in die Praxis, wo begegnet euch denn dann die Extinktion sozusagen in der Therapie?
Also was man bei einigen Betroffenen beobachtet, dass die so mit der Zeit auch gewisse Angst vor Bewegungen tatsächlich entwickeln, weil Bewegung für die gleichzusetzen ist mit Schmerzverstärkung.
Ja.
Und so beobachtet man, dass teilweise dann auch Schonhaltungen eingenommen werden, dass bestimmte Aktivitäten unterlassen werden, dass dann auch eben Freizeitaktivitäten hinten rüberfallen. Und aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich dann ja auch wiederum Konsequenzen, die negativ sich auf diese Schmerzerkrankung auswirkt. Also als Beispiel, dass die Muskulatur sich dann zurückbildet, dass die Stützmuskulatur an der Wirbelsäule nicht mehr so gut funktioniert und so weiter. Also sprich, die Angst spielt da eben auch eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung. Und vergleichbar, wie Adriane schon sagte, mit Expositionstherapie bei Angst würde man eben auch mit Schmerzpatienten arbeiten. Das heißt tatsächlich mit denen gucken, welche Bewegungen sind das denn, die sie nicht mehr durchführen, vor denen sie denn Angst entwickelt haben, und lassen Sie uns das doch nochmal machen. Ist schon so lange her, dass Sie das ausprobiert haben. Lassen Sie uns das mal versuchen und ob Sie das nicht schaffen, ob Sie nicht mehr schaffen, als Sie eigentlich dachten und ob Sie das denn nicht doch bewältigt bekommen und die Erfahrung machen können, okay, ich schaffe das ja doch.
Ja.
Und wenn man das dann übt und die Wiederholung wird häufiger, wird dann wiederholt gemacht, so okay, ich bin ja dazu in der Lage, dann entsteht da so ein gewisses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und das ist genau das, was wir in der Therapie dann auch bezwecken möchten.
Würde das dann wiederum zurückgespiegelt werden jetzt an dich, Adriane?
Genau, mir fällt ein relativ aktuelles Beispiel aus unserer Forschung ein, wo wir uns genau davon haben inspirieren lassen.
Ja.
Ich komme jetzt wieder auf den Bauchschmerz zurück.
Ja.
Auch da wirken diese Expositionsansätze. Und wenn man sich vorstellt, wie funktioniert das bei Bauchschmerzen, ist es tatsächlich so, dass man die Patienten auffordert, Situationen aufzusuchen, die ihnen vielleicht Angst gemacht haben. Das heißt, die Patienten leiden auch unter sozialem Rückzug, weil das eben sehr stark mit Scham behaftet ist, diese Symptomatik, weil sie das Gefühl haben, Kontrollverlust zu erleben. Das heißt, die fahren nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die sitzen im Kino immer ganz nah am Rand und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, auch beim Verlust der Lebensqualität. Und das wissen wir, deswegen werden die Patienten in der Exposition eben aufgefordert, solche Situationen aufzusuchen und zu erleben, dass ihre Symptomatik auszuhalten ist, dass nicht alle sie anstarren, dass nichts Schlimmes passiert oder dass die Symptome vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie sie befürchtet haben. Und das hat uns dazu inspiriert, vor einigen Jahren genau das zu untersuchen. Das heißt, wir haben eine kontextabhängige Konditionierung gemacht und haben gesunde Probandinnen und Probanden in unterschiedliche Kontexte, dargestellt als unterschiedliche Räume im MRT-Scanner, geschoben und haben denen dort ganz kleine Signale aus dem Körperinneren gegeben und haben geschaut, ob in einem bestimmten Kontext diese Signale schon Furcht auslösen
können. Kannst du kurz erläutern, was es bedeutet, Signale aus dem Körperinneren zu kriegen?
Ja, wir arbeiten mit einem Schmerzmodell, das Bauchschmerzen imitieren kann.
Oh.
Und dieses Modell eignet sich aber insofern sehr gut, dass wir das sehr, sehr fein abstufen können.
Okay.
Das heißt, wir können auch Signale induzieren, die gerade so wahrnehmbar sind, aber keinesfalls unangenehm.
Ja.
Und wir wollten eben schauen, ob jemand, der beispielsweise zu Hause auf der Couch sitzt, sich sicher fühlt, auf dieses kleine Zippen, was man vielleicht fühlt im Bauch, gar nicht reagiert, während das schon negative Emotionen, negative Gedanken auslöst, wenn wir in einem vollbesetzten Zug sitzen.
Okay.
Und genau das zu spiegeln und experimentell darzustellen, haben wir eben versucht im MRT und konnten tatsächlich zeigen, dass dort, wo Schmerz schon mal erlebt wurde, in diesen Kontexten auch die Furcht größer wird.
Das ist ein ziemlich emotional behaftetes Thema, ne? Also kann man sich auch vorstellen, du hast es aber auch schon angedeutet, Lisa. Wir haben ja gesagt, biopsychosozial, da hängt einfach ganz viel dran. Ich meine, das steckt in der Natur der Sache, aber macht das die Forschung in dem Bereich auch schwieriger, weil man ja also jeder Mensch hat ja so ein eigenes Schicksal. Ne? Es ist ja jetzt nicht jeder, dass man so genormte ProbandInnen hat, sondern man muss ja auf jede Person einzeln reagieren. Also das ist vielleicht eine zweigeteilte Frage. Einerseits macht es das schwieriger und andererseits gibt es aber vielleicht aus eurer Erfahrung so Dinge, die eigentlich bei allen gleich sind.
Ich finde, es macht die Forschung in erster Linie viel spannender, weil wir natürlich das Ziel haben, dass wir allen Patienten mit allen ihren Eigenheiten bestmöglich helfen. Das heißt, herauszufinden, was bringen diese Patientinnen und Patienten mit, was vielleicht uns eine Vorhersage liefern kann, wie auf bestimmte therapeutische Maßnahmen reagiert wird, ob eher der Stress im Vordergrund steht, ob bestimmte Resilienzfaktoren schon von vornherein da sind und die einfach nur gestärkt herausgekitzelt werden müssen, ob die Aufmerksamkeitslenkung ausreichend ist, ob Expositionstherapie überhaupt etwas ist, was dem Patienten helfen kann oder eher zusätzliche Ängste auslöst. Auch solche Patienten gibt es, die eben langsamer herangeführt werden können. Und das herauszufinden und einfach zu schauen, welchem Patienten hilft was am besten, ist eigentlich das, was unsere Forschung total spannend macht. Bis hin zu der Frage, gibt es bestimmte Charakteristika im Gehirn, die uns vielleicht als Prädiktoren, als Vorhersagewert dienen könnten. Also beispielsweise die Verschaltung des Gehirns. Also das sind alles sehr, sehr spannende Forschungsfragen und uns wird nicht langweilig.
Wie ist das denn in der Praxis? Lisa, du bist dann ja viel mit den Patientinnen beschäftigt. Habt ihr dann auch regelmäßig Termine, wo ihr dann zusammenkommt und die Ergebnisse vergleicht? Gibt es so Sitzungen, wo man einzelne Fälle bespricht? Wie sieht das aus bei euch? Wo findet die Translation statt?
Ja, also wir treffen uns regelmäßig zu Besprechungen. Im Moment ist es hauptsächlich Planung. Die Ambulanz hat jetzt seit einem Jahr geöffnet und die ersten Therapien kommen jetzt langsam zum Ende. Und wir möchten jetzt halt dazu übergehen, auch jetzt konkret in die Forschungsplanung zu gehen und überlegen dann zum Beispiel zusammen, was macht denn Sinn, welche Fragebögen können wir denn standardmäßig den Patienten mitgeben, welche psychosozialen Faktoren möchten wir denn eigentlich erheben. Und wie können wir das am besten umsetzen, dass wir auch dann Daten haben, mit denen wir gut arbeiten können. Und dazu zählen dann sowas so, ja, so Konzepte wie die Selbstwirksamkeit, das Thema Krankheitsakzeptanz oder auch Selbstmitgefühl und das Thema Stress auch, ne, inwiefern bin ich dadurch belastet. Und ja, wie lange leide ich eigentlich schon unter Schmerzen? Inwiefern bin ich da beeinträchtigt? In welchen Bereichen meines Lebens? Also all das interessiert uns halt und inwiefern das auch mit in den Krankheitsverlauf mit reinspielt und inwiefern das vielleicht auch eine Rolle spielt bei dem Therapieerfolg.
Ist das eine bereicherndere Arbeit, glaubt ihr, als einfach nur reine Forschungsarbeit, weil ihr so nah am Menschen dran seid? Oder macht es das manchmal auch schwieriger, weil ja nicht jeder auch rausgeht? Also ich glaube schon, dass ihr natürlich den meisten Leuten helfen könnt, einfach dadurch, dass eine andere Ansprechperson da ist als Ärztinnen und Ärzte, die immer das Gleiche sagen. Aber es ist ja, man hat auch nicht immer nur frohe Botschaften wahrscheinlich, aber es ist trotzdem irgendwie bereichernd für euch, weil ihr so nah am Menschen seid.
Ich bin tatsächlich letztens nach Hause gekommen und habe gedacht, ich habe irgendwie den coolsten Job der Welt. ohne Quatsch. Ich finde das extrem bereichernd. Ich finde es extrem bereichernd, mit den Patienten zu arbeiten. Und wenn wir mit Patientinnen und Patienten experimentell arbeiten und denen erklären, warum wir das tun, was wir tun, unsere abgefahrenen experimentellen Modelle im MRT-Scanner und so weiter, ist das faszinierend, wie schnell die Patienten sagen, ja klar, das ist genau das, was bei mir los ist.
Ja.
Und die finden das super. Die sagen, wir wollen euch unterstützen, nicht weil ihr uns individuell noch helfen könnt, sondern weil die nächste Generation vielleicht von diesen Erkenntnissen profitieren kann. Und das ist extrem bereichernd, ja.
Ja, also ich empfinde das ähnlich. Ich habe einfach den Eindruck, dass gerade die Schmerzpatienten, die halt ja schon Jahre, Jahrzehnte unter dieser Erkrankung leiden, unglaublich dankbar sind für Angebote wie unsere, weil wir einfach auf Themen fokussieren, die sonst eher vernachlässigt werden, für die sonst nicht so viel Raum ist. Und sei es auch nur, dass Zeit vorhanden ist, dass wir dem ganzen Raum geben können, was halt im Zusammenhang mit der Schmerzerkrankung noch alles eine Rolle spielt. Und da auch dann die im Therapieprozess zu begleiten und dann zu beobachten, wie da hier und da auch dann so ein Licht aufgeht und die an Dinge denken, an die sie bisher gar nicht so gedacht haben all die Jahre. Und wie sie davon dann profitieren und das dann auch umgesetzt bekommen im Alltag und dann auch von den Fortschritten erzählen, das finde ich das wirklich, wirklich sehr schön und motiviert mich dann auch jeden Tag.
Cool. Also, wenn man sowas von sich sagen kann, dass man den coolsten Job hat, motiviert zur Arbeit geht. Ist toll. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft im Bereich der Schmerztherapie? Wir haben eben schon gehört, es wäre natürlich immer toll, wenn man mehr Leute hätte. Mhm. Mehr Ressourcen sind wahrscheinlich gut. Ich merke aber auch gerade, den Leuten geht ein Licht auf. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Wissen in der Gesellschaft auch. Was wünscht ihr euch da so für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und für euch?
Ich glaube, dass wir eigentlich, was das Verständnis in der Gesellschaft und die Akzeptanz angeht, schon auf einem guten Weg sind. Mhm. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Ressourcen. Es gibt zu wenig spezialisierte Schmerztherapeuten, auch Schmerzpsychotherapeuten. Denn die Schmerzpsychotherapie ist ja tatsächlich eine Fachweiterbildung, die aber noch recht wenig verbreitet ist. Mhm. Aber wir sind auf einem guten Weg und auch in der Diagnostik, auch in der ärztlichen Diagnostik tut sich da so einiges. Das heißt, die diagnostischen Kriterien werden verändert und berücksichtigen dieses biopsychosoziale Phänomen viel, viel stärker als noch vor einigen Jahren. Das heißt, wir sind gut in der Entwicklung, aber wir haben auch noch einen weiten Weg, bis wir wirklich viel, viel mehr Patientinnen und Patienten helfen können.
Ja, also ich würde mir weniger Fragezeichen in den Augen wünschen, wenn man sagt, ich behandle Patienten mit chronischen Schmerzen psychotherapeutisch. Mhm. Also das würde ich mir sehr für die gesamte Bevölkerung eigentlich wünschen, dass es mehr ankommt, dass das mehr als selbstverständlich betrachtet wird, dass man interdisziplinär denken muss und da eben nicht Jahre ins Land gehen müssen, bevor die Idee kommt, ja, ich könnte ja vielleicht doch auch nochmal anderweitig schauen, was ich tun kann, weil das ist wertvolle Zeit. Und das würde ich mir wünschen, dass da die Patienten einfach früher den Weg zu uns finden.
Okay, auch so ein bisschen Abbau von diesem kritischen Blick von wegen, dass das nur Makulatur ist, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte, das hilft den Leuten wirklich.
Ja, ja. Dass es auch als weniger stigmatisierend betrachtet wird.
Cool. Ich glaube, da habt ihr heute schon einen großen Beitrag zu geleistet. Ich glaube, ich habe jetzt ein sehr gutes Verständnis nämlich gewonnen von eurer Arbeit, was Translation bedeutet, dass es diesen ganz besonderen Ort gibt jetzt hier in Bochum. Und ich glaube, ich blicke mal zu meinem Kollegen rüber, wir werden auch alle Informationen, die die Hochschulambulanz betrifft, in den Shownotes verlinken. Also falls ihr betroffen seid oder jemanden kennt, für den das eine gute Anlaufstelle wäre, dann könnt ihr das natürlich gerne weiter teilen. So wie ihr auch diesen Podcast immer weiter teilen könnt und uns weiterempfehlen könnt. Danke euch erstmal, dass ihr den Weg heute hierher gefunden habt und mit uns eure Arbeit geteilt habt, diesen wunderbaren Ansatz, den ihr verfolgt. Die Translation der Forschung direkt in die Praxis rein, wo dem Menschen sofort geholfen wird. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg in den nächsten 3,5 Jahren, in der nächsten und letzten Förderperiode. Und möglicherweise hören wir uns ja auch nochmal hier im Podcast.
Sehr gerne.
Danke für die Gelegenheit bis hierhin.
Danke, schön, dass ihr da wart. Und ihr, liebe Zuhörenden, ihr kriegt jetzt natürlich wie immer eine lyrische Zusammenfassung meinerseits des heutigen Themas. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bleibt uns gewogen und ich wünsche euch eine schmerzfreie Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Du kennst das, wenn es zwickt und zwackt. Ein kleiner Schmerz dich plötzlich packt. Doch mach dir das noch keine Angst, weil du es noch ignorieren kannst. Doch manchmal können schon kleinste Schmerzen den Alltag durcheinander werfen, wenn die dann immer wiederkehren, dir täglich das Gemüt beschweren, sich ungefragt chronifizieren, den Lebensrhythmus neu diktieren. Dann ist der Schmerz plötzlich das Thema, das dein Leben bestimmt. Dann brauchst du kompetente Hilfe, die sich deiner Sache annimmt. So wie die psychotherapeutische Hochschulambulanz. Seit nunmehr über einem Jahr eine Schmerzinstanz. Hier verbinden sich Forschung und klinische Praxis nicht einfach zum Selbstzweck, sondern immer lebenspraktisch. Hier will man chronische Schmerzen wirklich ganzheitlich verstehen. Nicht eindimensional als medizinisches Problem, sondern aus allen Perspektiven multidimensional. Genauer gesagt biologisch, psychologisch und sozial. Denn neben physischen Beschwerden sorgen Schmerzen auch für Angst. Sie führen dazu, dass du nicht so am Leben teilnehmen kannst, wie du es gewohnt bist, weil du denkst, dass du dich schonen musst, weil du immer mehr in die Vermeidung gehst, weil du dich sorgst und vielleicht auch schämst. Doch es ist nicht der Schmerz, der die Betroffenen definiert. Ein Mensch ist viel mehr als die Symptome, die er trägt. Für Menschen in solch scheinbar ausweglosen Situationen hilft als allererster Schritt zunächst die Psychoedukation. Es geht nicht immer gleich um Heilung,
Aber der Fokus wird verschoben. Der Mensch rückt in den Vordergrund. Der Schmerz kriegt das Spotlight entzogen. In der Hochschulambulanz will man PatientInnen als Ganzes sehen. Jeden Faktor in Betracht ziehen, jeden Einzelfall verstehen und durch die Forschung dann erkennen, über welche Prozesse funktioniert Therapie. Und wenn sie das wirklich tut, dann fragen wir auch wie. So kann es mitunter gelingen, sozialen Rückzug zu bekämpfen, den Schmerz nicht zu beseitigen, aber immerhin zu hemmen und den Menschen über kontrollierte Expositionen zu ermöglichen, sich Lebensqualität zurückzuholen. An der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Ruhr-Uni Bochum machen wir nicht einfach Forschung für Ansehen und Dekorum. Wir bringen Forschung in die Praxis mit Ideen und Ambitionen und gewinnen so als Team Translation immer neue Inspiration.
Das war Kannste vergessen, der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, schreibt uns oder erzählt anderen davon. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Fragen und Anmerkungen. Alle Wege und Kontaktmöglichkeiten zu uns findet ihr in den Shownotes. Kannste vergessen ist der Podcast des Sonderforschungsbereichs 1280 Extinktionslernen. Der SFB 1280 ist ein Forschungsverbund der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Duisburg-Essen, des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und der Philipps-Universität Marburg. Die Arbeit des Sonderforschungsbereichs 1280 wird ermöglicht durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG.